In den letzten Folgen habe ich ja zum barocken Überschwang tendiert. Zwei Folgen über 2004, zwei über 2011, anderthalb Stunden über 1999 und nicht zu vergessen die nervenaufreibende Trilogie über das in Anführungsstrichen Wendejahr 2018. Ich wollte mich nicht selbst zensieren, wollte alles raushauen, was mir zu diesen Jahren noch einfällt, denn eines ist sicher, irgendwann werden auch diese Erinnerungen verblassen. Und doch führt dieser Überschwang dazu, dass sich alles zieht, dass ich schon viel länger an diesem Projekt sitze, als ich jemals vorhatte und dass das Ende mit jeder XXL-Folge ein bisschen länger auf sich warten lässt. Klar, der Weg ist das Ziel und so. Aber ich habe schon immer mit diesem Spruch gefremdelt, auch wenn ich seit einiger Zeit verstehe, was er wirklich bedeutet. Momentan regnet es, der Himmel ist grau, während ich diese Zeilen schreibe, denn ja, bevor ich meine Geschichten ins Mikrofon spreche, schreibe ich sie auf. Das hilft mir, die Gedanken zu sortieren, das Chaos im Kopf zu zähmen, die roten Fäden zu finden und die Brücken zu schlagen. Wie gesagt, im Moment regnet es und ich sitze in einer Bibliothek in Berlin-Lichtenberg auf einem viel zu harten Hocker und denke, irgendwann ist Frühling und dann kommt der Sommer und bis dahin möchte ich fertig werden. Endlich fertig. Deshalb packe ich jetzt die Jahre 1990, 91 und 92 in dieser Folge zusammen, um wieder ein bisschen Boden gut zu machen quasi. Und seien wir doch mal ehrlich, ob Ereignis X nun wirklich 91 oder doch erst 92 passiert ist, das ist doch 30 Jahre später egal, oder? Meine Stichpunkte über die Jahre 1990 bis 92 geben jedenfalls auch nicht drei einzelne Folgen her. Habe ich jedenfalls so ein Gefühl. Also ergibt das Zusammenfassen dieser Jahre auch aus diesem Grund Sinn. Ich kann nicht versprechen, dass es keine ausschweifende Folge mehr gibt oder einen Mehrteiler, aber heute soll es mal kompakter werden. Mal sehen, wie mir das gelingt.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Willkommen zu einer neuen Episode von Das Jahr meines Lebens. Wir bewegen uns langsam aber sicher Richtung Ende. 11. Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Auch in dieser Folge geht es um die Geschichten eines Lebens, um prägende Ereignisse und ihre späteren Auswirkungen. Mein Name ist Patrick Steller und ich verspreche auch heute wieder alles so wahr wie möglich und umfassend wie nötig zu erzählen und die Namen zu verfremden, die verfremdet gehören. Die Jahre zwischen 1990 und 92 würde ich im Rückblick als meine Stubenhockerjahre bezeichnen. Deshalb ist das auch der Titel dieser Folge. Anstatt wie ein normales Kind die meiste Zeit des Tages draußen zu verbringen und nur unter Protest zu den Mahlzeiten zurück in die Wohnung zu kommen, war bei mir eher das Gegenteil der Fall. Wenn man mich gängern wollte, hat man mir keinen Stubenarrest gegeben, sondern Draußenarrest. Arrest, was für ein hartes Wort eigentlich. Auf das Erziehungsmittel Draußenarrest haben meine Eltern nur selten zurückgegriffen, aber es ist passiert. Und ich verstehe es ja auch. Wieso hängt der kleine Patrick ständig im Kinderzimmer herum? Wieso will er lieber Mickey Mouse Comics lesen oder Computer spielen, anstatt mit anderen Kindern? Was ist los mit ihm? Erst vor 2-3 Jahren habe ich einen anderen Blick auf die Ereignisse von damals gewonnen. Im Rahmen meiner Gruppentherapie hat sich herauskristallisiert, dass ich in den Monaten und Jahren nach der plötzlichen Grenzflucht wahrscheinlich traumatisiert war. Von heute auf morgen war mein gewohntes Umfeld weg. Mein bester Freund Sascha, alte Freunde aus dem Kindergarten, neue Freunde aus der Schule, Omas und Opas, mein Hochbett, meine Spielsachen, alles plötzlich weg. Stattdessen eine völlig neue Umgebung, neue Kinder in der Nachbarschaft, eine neue Schule, morgens beten, eine neue Sprache. Ich meine bayerisch, also so richtiges bayerisch mit eigenem Wortschatz wie Schwammerl und Semmeln und Pirti und Oberster. Plötzlich war ich auch der Patrick, der kleine Bub aus Preißen. Und nur die wenigsten Leute musste ich lediglich einmal berichtigen, bis sie sich meinen richtigen Namen gemerkt haben. Meine erste Klassenlehrerin in der Grundschule, Frau Martin, Die war da zum Beispiel richtig penetrant. Die wollte nicht Patrick sagen, wenn sie mich nach vorne an die Tafel holte. Die war wirklich der Meinung, dass ich eben Patrick zu heißen habe, wenn ich mich in Bayern assimilieren wollte. Was für eine ätzende Kaktussi. Das ist auch bis heute ein rotes Tuch für mich, wenn sich jemand nicht merken kann, wie ich heiße. Deshalb achte ich auch tunlichst darauf, wenn mir Menschen mit ungewöhnlichen Namen begegnen, dass ich diese Namen ganz schnell lerne und dann auch keinen Fehler mache. Oder dass ich mir gleich beim ersten Mal merke, ob jemand David oder David heißt. Oder ob mein neuer bester Freund in der Schule Jan oder Jan heißt. Das ist so wichtig. Nimm mir den Namen und du nimmst mir einen großen Teil der Identität. Willkommen in Bayern, Patrick. Welches Kind steckt schon solche großen Veränderungen im Leben so einfach weg? Ich scheinbar nicht. Und wahrscheinlich dachte ich mir auch damals, was, wenn das morgen wieder passiert? Also, ich komme von der Schule und da steht das Auto mit gepackten Sachen und wir müssen wieder weg. Lohnt es sich dann noch, hier überhaupt sesshaft zu werden? Hier, wo die Leute so komisch reden und wo man ständig beten muss? Das jedenfalls habe ich in den Sessions mit meiner Therapeutin und den anderen Leuten aus der Gruppe erarbeitet. Und es ergibt Sinn. Natürlich war ich nicht nur drin, das wäre ja auch logistisch gar nicht möglich gewesen. Und natürlich hatte ich auch irgendwann Freunde. Freunde in der Klasse wie Paul oder Mark oder Thomas. Freunde aus der Nachbarschaft wie Michi und Thomas. Ja, den Namen gab es damals häufiger. Michi und Thomas, die beiden Brüder mit kroatischen Wurzeln, deren Mutter nur gebrochen Deutsch sprechen konnte. Michi habe ich 1993 aus Versehen die Schneidezähne mit einem Baseballschläger zertrümmert. Aber bis dahin waren wir richtig dicke Freunde. Es hat nur ziemlich lange gedauert, bis ich mich überhaupt getraut hatte, ein Wort mit den beiden und mit den anderen Kindern auf dem Spielplatz zu wechseln. Ich war schüchtern und die anderen waren komisch. Und selbst heute habe ich immer mal wieder solche Anwandlungen, wenn ich in neue Gruppenkonstellationen komme. Entweder ich bin total schüchtern und kriege meine Zähne nicht auseinander, oder ich überspiele das total und gebe den Entertainer. Hallo, hier bin ich, schaut mich an, macht was mit mir. Einen Mittelweg finde ich selten. Auch interessant im Rückblick ist die Erkenntnis, dass ich sowohl in der Nachbarschaft als auch in der Schule immer mit den Kindern eine besonders tiefe Verbindung aufgebaut habe, die ebenso wie ich geflüchtet waren. Michi und Thomas vom Spielplatz oder Paul, Viktor und Arthur in der Schule. Diese drei kamen aus russischen Spätaussiedlerfamilien. Oder der andere Thomas, ein Rumäne, für den Deutsch die erste Fremdsprache war. Das waren alles meine Homies, aber für die Bayern waren wir alle Ausländer. Und während ich versucht habe, mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden, hat sich die Welt weitergedreht. Ganz schnell. 1990, 91, 92, in den sogenannten Wendejahren ist so viel passiert, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass es sich lohnt, einmal herauszuzoomen, um den Rahmen für diese drei Jahre zu ziehen. Es ist also wieder mal Zeit für die Weltereignisse und den Chartmix. Und wenn wir uns dann gemeinsam auf die frühen 90er eingegroovt haben, tauchen wir in die persönlichen Erinnerungen des 7-, 8- und 9-jährigen Patrick ein. In der Musikwelt haben drei große Strömungen dominiert. Grunge, Techno und Eurodance. Für Grunge und Techno war ich noch zu jung, aber Eurodance wurde genau mein Ding. Spätestens ab 92, also als die ersten Bravo-Hits-Alben erschienen sind. Erinnert sich eigentlich noch jemand an die? Ansonsten haben die Musik aus dem Autoradio und der Musikgeschmack meiner Eltern meinen eigenen Musikgeschmack geprägt. Ich erinnere mich an Falco und die erste allgemeine Verunsicherung oder EAV aus der Zeit. Burli, der Tod, küss die Hand, schöne Frau. Für Toni und für mich war das damals Kindermusik, obwohl die Texte ziemlich doppeldeutig, teilweise ja auch richtig zotig waren, weshalb unsere Eltern die Musik auch auf langen Autofahrten ertragen konnten. Oder Italopop, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Zucchero. Musik, die nach Urlaub klang, denn natürlich ging es in den Sommerferien immer nach Italien. Von Bayern aus war es ja nicht so weit. Und dank der erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft 1990 fühlte sich Italien zu der Zeit wie eine zweite Heimat der Deutschen an, bis Mallorca kam. Hören wir also mal in den Chartmix der Jahre 90 bis 92 hinein. Dieses Mal nur das Allerbeste, denn obwohl ich drei Jahre zusammenfasse, habe ich trotzdem nur eine Minute Zeit. Okay, okay, ich habe ein paar Sekunden überzogen, aber pst. Nun, was haben wir gerade gehört? Eine Menge KünstlerInnen, eine Menge Stile. Ich habe versucht, von allem so ein bisschen was reinzunehmen, außer deutschen Hip-Hop. Zum Beispiel die Fantastischen Vier und Dida. Ich kann nämlich mit deutschen Hip-Hop einfach nichts anfangen. Sorry. Stattdessen also Nirvana. Klar, Smells Like Teen Spirit. Überhit. Wie gern wäre ich mal auf einem Nirvana-Konzert gewesen. Danach Mike Jackson, Black or White. Ich habe lange überlegt, ob ich die Nummer anspiele, weil ich all den Leuten glaube, die sagen, Michael Jackson hat mich angefasst, als ich ein Kind war. Aber ich habe Black or White dann doch reingenommen, weil meine Eltern damals auf der Dangerous Tour waren und ich das erste Mal alleine mit meinem Bruder zu Hause geblieben bin, ohne Babysitter. Ich war quasi der Babysitter und wir haben Fernsehen geschaut, bis wir viereckige Augen hatten. Es war einfach eine andere Zeit damals. Ach, und meine Mutter kam dann mit gebrochener Hand wieder nach Hause, denn Michael Jackson-Fans der 90er waren einfach krasse Hooligans. Right Said Fred mit I'm Too Sexy, ein Knallersong, einmal gehört, nie wieder vergessen. Check. Metallica, Enter Sandman. Metal wurde Mainstream und Metallica zu echten Superstars. Auch check. Und dann Elena Miles mit Black Velvet. Ich fand das Lied damals schon toll. Und es ist dann auch später auf meiner Sex-Playlist gelandet, sobald das dann mal ein Thema wurde. Siehe die Folge übers Jahr 1999. MC Hammer, You Can't Touch This and Snap mit Rhythm is a Dancer. Zwei Lieder, die auch heute noch auf 90er-Partys gespielt werden müssen. Und dann kam ganz kurz die New Kids on the Block. Step by Step. Das war damals mein erster Kontakt mit Boybands. Denn meine Cousine Nicole hat die damals rauf und runter gehört und ihr Kinderzimmer war quasi ein einziges New Kids on the Block Poster. Ich glaube, ihr Favorite hieß Joey. Der süße kleine Joey. Bah. Aber ich bin ja auch einfach nicht die Zielgruppe für diese Musik. Und dann wurde es plötzlich deutsch. Die Prinzen. Küssen verboten. Auch ein Knallersong damals und ein Schulhofthema bei uns. Ist Küssen wirklich so eklig, wie das Lied uns glauben machen wollte, haben wir uns damals gefragt. Und bevor man da jetzt zu lange drüber nachdenkt, ist Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich in den Mix gepoltert. Das war 1990 der größte deutschsprachige Hit. Wirklich wahr. Und dann ein kurzer Ausflug nach Italien. Ah, Eros Ramazzotti. Ganz ehrlich, ich kann Michelle Hunziger verstehen. Eros. Geiler Name, geiler Song. Sebastas una grande canzone. Dum, 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 dum. Und dann Gianna Nannini im Duett mit Edoardo Benato. Noti magiche. Der offizielle Song der Fußball-WM 1990. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Lied höre. Wirklich. Naja, und dann darf natürlich auch der Wende-Hit der Scorpions nicht fehlen, wenn wir schon bei Gänsehaut sind. Wind of Change. Kurze Anekdote. Meine Eltern waren wie viele Leute damals auf einem Scorpions-Konzert, weil sie dachten, die machen auch sonst diesen Wind of Change-Balladen-Kuschelrock. Und dann waren sie wie so viele andere Leute damals auch überrascht, geschockt, gepeinigt von im wahrsten Sinne des Wortes ohrenbetäubendem Hardrock. Meine Eltern sind ja normalerweise hart gesotten, aber die Scorpions fanden sie dann doch kacke. Ja, und wer sich jetzt fragt, wo war eigentlich der David, der Hasselhoff, Looking for Freedom und so? Der Person muss ich leider mitteilen, dass dieser Übersong bereits 1989 rausgekommen ist. Logisch, sonst hätte dieser Song ja auch nicht die Mauer eingerissen, wie wir alle wissen. Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers ist exakt am selben Tag wie Nirvanas Smells Like Teen Spirit erschienen. Irre, oder? Und beide Lieder sind in meiner All-Time-Favorite-Playlist. Was hatten wir noch? Die Spin Doctors mit Two Princes und der Beweis, dass vier Akkorde im Kreis durch ein ganzes Lied tragen können. Das war dieses Ich finde es schade, dass sie am Ende dann doch nur ein One-Hit-Wonder waren. Ebenso wie Soul Asylum mit Runaway Train. Ein Lagerfeuer-Gitarrenklassiker von mir. Das war eines der ersten Lieder, die ich damals rauf und runter gespielt, geübt und performt habe. So ein gutes Lied. Und auch das Musikvideo mit den verschwundenen Kindern. Leute, Gänsehaut und feuchte Augen. Apropos feuchte Augen, das ist auch das richtige Stichwort. November Rain, Guns N' Roses, das beste epische Musikvideo aller Zeiten, kennt ihr, oder? Ich bin so neidisch auf meine Cousine Nadine, denn sie hat Axl Rose & Co. damals live gesehen, in der Legacy-Besetzung, also als Axl noch singen konnte. Und am Ende dann nochmal starke Frauenstimmen. Linda Perry von den Four Non Blondes mit What's Up, beziehungsweise Hey, yeah, 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 yeah. Auch so ein Lagerfeuer-Gitarrenklassiker aus meiner Vergangenheit. Und nicht zu vergessen die tolle Sinead O'Connor mit Nothing Compares to You. Im Original von Prince, aber für viele hat sie die schönere, tränenprovozierendere Version veröffentlicht. Stimmt. Rest in peace, Sinead. Kommen wir zu den Weltereignissen. Hier kümmere ich mich nur um die absoluten Best-ofs, denn sonst artet das bei 3 Jahren ja noch aus. Was ist also zwischen 1990 und 1992 so in der Welt passiert? Im Sommer 90 gibt es eine Fußball-WM, die ziemlich legendär mit einem 1:0-Sieg Deutschlands über Argentinien endet. 1990 findet auch zum ersten Mal das Wacken Open Air statt. Der Film Pretty Woman erscheint und Mike Tyson verliert erstmals einen Boxkampf. Am 3. Oktober kommt es zur deutschen Wiedervereinigung und die UdSSR zerfällt nach und nach in ihre Einzelteile. Mikhail Gorbatschow erhält den Friedensnobelpreis und Karl-Marx-Stadt heißt neuerdings wieder Chemnitz. Ganz Deutschland wählt im Dezember 1990 einen neuen Bundestag und Helmut Kohl bleibt Bundeskanzler. Im Jahr 1991 bestimmen der Zweite Golfkrieg, die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und die endgültige Auflösung der UdSSR bzw. der Sowjetunion das Weltgeschehen. Nach dem Augustputsch in Moskau erklären zahlreiche Unionsrepubliken ihre Unabhängigkeit. Seitdem gibt es zahlreiche post-sowjetische Staaten, der größte von ihnen heißt Russland. Ab Sommer fahren immer mehr ICEs über Deutschlands Schienen und der Bundestag beschließt den Umzug von Bonn nach Berlin. Und der Ötzi wird in den Südtiroler Alpen gefunden. 1991 ist das Geburtsjahr von Alexandra Poppy Pop und Lena Meyer-Landrut, sowie das Sterbejahr von Klaus Kinski, Serge Gainsbourg, Miles Davis, Roy Black und Freddie Mercury. Fuck, ein ganz schöner Schwund in diesem Jahr. Mann. Das Jahr 1992 wird von den Vereinten Nationen als Jahr des Weltraums ausgerufen und Bill Clinton wird zum US-Präsidenten gewählt. Apropos Vereinte Nationen. Boutros Ghali, bester Name, wird in diesem Jahr zum Generalsekretär gewählt. Erich Honecker kehrt aus der chilenischen Botschaft in Moskau zurück nach Berlin und wird auf dem Flughafen festgenommen. In die Botschaft war er nämlich nach dem Mauerfall geflohen, weil er ja ein Verbrecher war. Unser aller Lieblingssender Arte geht 1992 auch erstmals auf Sendung. Die Spielkonsole Super NES kommt in Deutschland auf den Markt und Deutschland verliert das EM-Finale gegen eine Urlaubstruppe aus Dänemark. So jedenfalls die damalige Erzählung in den Sportmedien. Die Freie Akademie der Künste zu Leipzig wird eröffnet und der skandalöse Bildband Sex von Madonna erscheint. So. Das waren die wichtigsten Weltereignisse der Jahre 1990 bis 92. Ganz hart ausgewählt natürlich. Die Stubenhockerjahre also. Fangen wir an. Im April 1990 wurde ich 7 Jahre alt. Ich war ein bisschen größer als die meisten anderen Jungs in meinem Alter, war blass, dürr und blond. Und ich habe damals mit meiner Familie in Eichach gelebt. Eichach ist eine Kreisstadt in Bayern, die zwischen Augsburg, München und Ingolstadt liegt. Anfang der 90er haben dort rund 18.000 Menschen gelebt. Die Stadtpolitik wird von der CSU dominiert, klar, Bürgermeister sind aber meistens SPD-Männer. Es gibt ein Freibad und ein Hallenbad. Es gibt einen Sportverein, einen Tennisclub, einen Theaterverein, einen Faschingsverein und eine Pfadfinderschaft. Es gibt 3 Orchester, 2 Chöre und eine Ska-Rockband mit Bläsern und Akkordeon. Es gibt 2 Tageszeitungen und seit 2011 mit Eichach.tv auch einen Internetfernsehsender, der inzwischen aber nur noch ein YouTube-Kanal mit angehängter Facebook-Seite ist. Es gibt 2 Grundschulen, 2 Förderschulen, eine Mittel-, eine Realschule und ein Gymnasium, dazu noch 2 Berufsschulen und eine Volkshochschule. Eichach hat außerdem 2 Museen, 2 Schlösser, eine Burgruine und einen Stadtpark. Es gibt Kirchen für Katholiken und Protestanten und seit einigen Jahren auch eine Moschee. Und im Juli gibt's immer ein 10-tägiges Stadtfest. Deutschlandweit bekannt ist Eichach aber vor allem für das Gefängnis, in dem vor allem Frauen einsitzen. Die bekanntesten unter ihnen sind oder waren die Schauspielerin Ingrid von Bergen, die 2009, Trash-TV-Fans erinnern sich, Dschungelkönigin wurde, oder die als Hexe von Buchenwald bekannte Ilse Koch, damals die Frau des Lagerkommandanten des KZ Buchenwald, Karl Otto Koch. Oder die ehemalige RAF-Anführerin Brigitte Mohnhaupt, die auch tatsächlich Anfang der 90er noch in Eichach im Knast saß. 93 bis 95 habe ich ja vis-à-vis mit dem Gefängnis gewohnt. Und wer weiß, vielleicht habe ich Brigitte ja mal irgendwann gesehen, wie sie im Sommer aus ihrem vergitterten Fenster nach draußen rief, zu den Männern, die sich in den warmen Monaten immer mit dem Auto ans Feld vor dem Knast gestellt haben und ihren einsitzenden Frauen die ewig währende Liebe entgegenbrüllten. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich damals den Satz »Schatz, ich warte auf dich« gehört habe. Das jedenfalls ist Eichach und dort habe ich die erste Hälfte der 90er Jahre verbracht. Ich weiß nicht mehr, wann wir damals genau aus der Pension in Unter-, Ober-, Hinter-Wittelsbach nach Eichach gezogen sind, aber Weihnachten 89 waren wir definitiv schon in unserer ersten Wohnung, in der Oskar-von-Miller-Straße Nummer 14. Lustigerweise sollte ja später, Hardcore, das Jahr meines Lebens-Fans erinnern sich vielleicht noch, die 14 meine Glücks- und Trikotnummer im Handball werden. Wir wohnten damals hoch oben im 4. oder 5. Stock in einer Zweizimmerwohnung, die vielleicht 60 Quadratmeter groß war. Und ich glaube sogar einen kleinen Balkon nach vorne zur Straße raus hatte, aber nagelt mich nicht drauf fest. Nach Wochen der Flucht waren wir endlich so richtig im Westen angekommen und hatten wieder ein festes Zuhause. Auch wenn wir anfangs so gut wie nichts hatten. Ich erinnere mich an Campingstühle und einen Campingtisch in der spartanischen Küche, an Bananenkisten als Regalersatz. Tonia und ich haben die ersten Wochen in dem einen Zimmer auf 2 Campingbetten geschlafen, meine Eltern im Wohnzimmer auf 2 Luftmatratzen. Erst Anfang 1990 kam dann ein LKW mit ausrangierten Möbeln, Kleidung und Spielsachen aus Neuss bei Düsseldorf zu uns gefahren. Am Steuer die Großcousine meines Vaters, die wir damals der Einfachheit halber Tante Alvine genannt haben. So konnten wir unsere Wohnung dann richtig einrichten. Unsere eigenen Sachen, die wir bei der Flucht in Gardelegen zurückgelassen hatten, waren ja in den Untiefen der Familie meines Vaters und der Familie Rositas verschwunden. Rosita, die Dauerfreundin meines Opas, ihr erinnert euch, oder? Auf jeden Fall hatten wir also in der Anfangszeit nüschte. Aber das ist man ja als Ossi gewohnt, würden die Älteren sagen. Als Kind habe ich das nicht wirklich gemerkt, glaube ich jedenfalls. Klar, mir hat mein Hochbett gefehlt und ich war auch traurig, dass meine Spielsachen weg waren. Aber die vielen Mickey-Maus-Hefte und mein neues Lieblingsspielzeug, eine He-Man-Figur von Mattel, haben mich über den Verlust hinweg getröstet. Ich erinnere mich auch noch an die Nische im Flur, gleich hinter der Wohnungstür, wo ein Tisch stand. Auf dem Tisch ein Atari ST, ein großer Monitor und ein Joystick. Der Himmel auf Erden. Viel cooler als nach draußen zu gehen, um zu spielen. Apropos Verlust. Ich erinnere mich auch noch, wie in der Anfangszeit mein erstes Fahrrad, ein BMX, geklaut wurde. Ich war mit Toni auf einem Abenteuerspielplatz in der Nähe und ich habe es achtlos ans Klettergerüst gelehnt, ohne es anzuschließen. Ich glaube, weil mir damals das Konzept von Diebstahl auch noch nicht so geläufig war. Auf jeden Fall war das BMX plötzlich weg, als Toni und ich fertig gespielt hatten und zurück nach Hause zum Abendbrot wollten. Meine Eltern waren sauer, richtig sauer. Wir hatten ja wenig Geld in der Anfangszeit und so ein cooles neues BMX war nicht wirklich billig. Und dann wird es gleich in der ersten Woche geklaut. Wie bescheuert. Wir sind dann als Familie nach dem Abendbrot nochmal rausgegangen und haben es überall gesucht. Und mein Vater hat es tatsächlich in einem Graben zwischen Spielplatz und Wohnung gefunden. Ich war erleichtert und habe von da an mein Fahrrad immer angeschlossen. Auch wenn ich es nur für eine Minute abgestellt hatte oder es sowieso in Sichtweite geparkt war. Nach den Weihnachtsferien wurde ich im Januar 1990 ein zweites Mal eingeschult, quasi. Mark Bauer wohnte damals bei mir um die Ecke und nahm mich morgens immer auf dem Weg zur Schule mit. Ich glaube nicht, dass mich meine Eltern regelmäßig zur Schule gebracht haben, so wie es heute Usus ist. Ich kann mich aber auch irren und die morgendlichen Spaziergänge mit Mark Bauer passierten erst später. Denn Mark war sowohl in der Grundschule als auch auf dem Gymnasium immer in meiner Klasse. Auf jeden Fall war Mark so oder so mein erster Schulfreund und kümmerte sich ein bisschen um meine Eingewöhnung in der neuen Welt. Ich weiß noch, dass er das damals sehr ernst nahm und sowieso ein frühreifes, neunmal kluges Kind war. So ein bisschen wie ich also. Und dass er mir deshalb oft auf die Nerven ging. Mark Bauer. Was ist eigentlich aus dem geworden? Er ist auf jeden Fall heute tätowiert und wurde vor ein paar Jahren Vater einer Tochter, die an Neujahr geboren wurde, was der Eichacher Tageszeitung einen kleinen Artikel wert war. Lustig auch, dass das erste Kind, mit dem ich mich in Bayern angefreundet habe, Bauer mit Nachnamen heißt, oder? Nun gut. Meine Mutter hat mir dankenswerterweise ein altes Klassenfoto von 1990 oder 91 aus dem Archiv gekramt. Das hilft nämlich ungemein beim Erinnern. Auf diesem Foto knie ich in der ersten Reihe. Ich trage weiße Socken und Sandalen, eine Jeans-Short und ein Donald Duck-T-Shirt. Es ist Frühling oder Sommer auf dem Foto und wir sind draußen auf dem Schulhof. Links neben mir die schüchterne Uschi, rechts neben mir der ebenso schüchterne Sven mit der typischen Topfschnittfrisur, die damals so modern war, dass sie auch meinem Bruder verpasst wurde. Ich dagegen hatte so eine stinknormale Wuschelfrisur, ließ mir aber in der zweiten oder dritten Klasse zeitweise ein Hartmut-Engler-Gedächtniszöpfchen stehen. Auch wenn ich damals nicht wusste, wer das war. Aber dieses Zöpfchen war halt schwer in Mode. Ich glaube auch wegen Roberto Baggio, dem italienischen Zauberfuß, der bei der Fußball-WM 90 zum Star wurde. Die 90er halt, modisch und frisurentechnisch ein eher schwieriges Jahrzehnt. Okay, zurück zum Foto. Direkt hinter mir, in zweiter Reihe, sitzt Regina, die erste Blondine meines Lebens. Und links neben Uschi kniet Karin und rechts neben Sven Efi. Auf diesem Foto sind also alle drei Mädels, die ich während der Grundschulzeit toll fand, in meiner unmittelbaren Nähe. Ach ja. Wobei das damals natürlich ein eher unschuldiges, stummes Anschmachten war, bei allen dreien. Denn ich war ein typischer Junge, der lieber mit den anderen Jungs auf dem Schulhof gespielt hat, als mit den Mädchen. Mit Paul zum Beispiel, auf dem Klassenfoto in der dritten Reihe mittig hinten stehend. Paul Wiedmeier, russisches Spätaussiedlerkind. Seine Cousins Viktor und Arthur gingen auch auf meine Grundschule, waren aber ein bzw. zwei Jahre älter. Mit diesen dreien war ich Anfang der 90er eigentlich am engsten in der Schule. Und Paul war mein bester Freund. Was ist eigentlich aus Paul geworden? Keine Ahnung leider. Woran erinnere ich mich noch? An Franz bzw. Franzl. Der war so ein richtiger Urbayer. Den habe ich am Anfang gar nicht verstanden, wenn er den Mund aufgemacht hat. Aber er war nett. Und dann gab es Simon, beziehungsweise den Simmi. Der Simmi war Linkshänder und ich habe ihm immer ganz fasziniert dabei zugesehen, wenn er sich so ganz verkrampft übers Schulheft gebeugt hat, um im Unterricht mitzuschreiben. Simmi hatte eine echte Sauklaue, aber ich fand das irgendwie cool, dieses mit links schreiben. Und ich habe das dann auch wochenlang versucht, aber es hat nicht ganz so gut geklappt. Wen gab's noch? Sebastian, beziehungsweise natürlich haben wir damals Basti gesagt. Er war ein Kind einer alleinerziehenden Mutter. Auch so ein Konzept, das ich damals noch nicht verstand. Alleinerziehend. Aber seine Mutter war definitiv eine MILF, wie uns irgendwann in der dritten oder vierten Klasse auffiel. Klar, diesen Begriff gab es damals noch nicht, aber wenn Bastis Mutti nach Schulschluss auftauchte, um ihn abzuholen, dann haben wir anderen Jungs alles stehen und liegen gelassen und Bastis Mutter angeschmachtet. In meiner Erinnerung trug sie immer lange, wallende, hippieske Kleider, Röcke und Blusen. Ihre brünetten, wildgelockten Haare immer in Bewegung, als hätte der liebe Herrgott nur für sie eine Windmaschine angeschaltet. Sie trug immer roten Lippenstift, den man schon von weitem sehen konnte, und große, runde Ohrringe, die bei jeder Kopfbewegung im Sonnenlicht blinkten. Basti hatte immer die neuesten Klamotten an. Er war sportlich und behauptete stets, dass 1860 der bessere Münchner Fußballverein wäre. Er war definitiv ein Alpha in meiner Klasse und hat sich später in der 4. Klasse auch die rothaarige Efi geschnappt und ist mit ihr wochenlang händchenhaltend über den Schulhof spaziert, dumm grinsend. Was habe ich ihn damals gehasst? Eine Milf als Mutter und Efi als Freundin. Das Leben war einfach unfair. Und da wir schon bei Müttern sind, da gab's auch noch Harald bzw. den kleinen dürren Harry. Das war der Klassenclown damals. Der Komiker Otto war sein Vorbild. Harry kannte nämlich alle Gags. Er rannte auch so wie Otto durch die Gegend, also die Schultern hochgezogen, wie ein Känguru auf Speed. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Naja, und Harrys Mutter war so ziemlich das Gegenteil aller anderen Mütter damals, auch meiner eigenen, denn Harrys Mutter war alt. Ich habe lange gedacht, sie wäre seine Oma, denn sie trug auch immer diese bunten Hausfrauenkittel aus Polyester und sie hatte so eine dicke Oma-Brille und diese typische Oma-Kurzhaarfrisur mit Locken. Erst viel später habe ich dann gecheckt, dass sie damals einfach nur Anfang 40 gewesen war und einen schlechten Modegeschmack hatte, als sie Harry bekommen hatte. Also etwas, was heute viel normaler ist. Und dass Harry ihr drittes Kind war, der ungeplante Nachzügler. Und dass er zwei große Brüder hatte, die 12 und 15 Jahre älter waren als er und deshalb nie zu Hause waren, als wir alle nach der Schule zu Harry gegangen sind, um dort noch ein bisschen zu spielen. Denn Harry wohnte damals auf einem Dreiseitenhof am Stadtrand von Eichach und dort gab es Hunde, Katzen, Kühe, Schweine und Hühner. Es war also hochspannend für so ein überzeugtes Stadtkind wie mich. Harald, ein harter Name, oder? Und dann war er auch noch klein, blass und rothaarig. Ältere aus den höheren Klassen wollten ihn manchmal verprügeln, weil er immer so frech war. Ich hoffe, es geht ihm heute gut. Bis auf Marc Bauer haben die meisten Kinder nicht gerade um die Ecke von mir gewohnt, weshalb ich meine Nachmittage, wenn ich sie denn nicht in der Stube hockend verlebt habe, eher mit den Kindern aus der Nachbarschaft verbrachte. Michi und Thomas habe ich ja schon erwähnt. Und dann erinnere ich mich noch an Ümmet. Der konnte damals saugut Fußball spielen und ist auch regelmäßig von seinem Vater nach München gefahren worden, weil er dort in den Nachwuchsmannschaften vom FC Bayern München gespielt hat. Berühmt und bekannt ist er aber scheinbar nie geworden, jedenfalls finde ich nichts im Internet über ihn. Schade eigentlich. Ümmet hat mir auch, unabsichtlich natürlich, meinen ersten Schuss in die Eier verpasst. Ich habe damals gedacht, ich sterbe. Wirklich. Ich meine, ich kenne auch keinen Jungen oder Mann, der nicht schon einmal irgendwann in seinem Leben einen Ball, eine Faust oder einen Tritt in die Hoden verpasst bekommen hat. Das sind auf jeden Fall die Momente im Leben, in denen man sich der eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Jedenfalls ging es mir damals so. Ich weiß noch, wie sehr es Ümmet damals leid tat, dass er sogar anbot, dass ich ihm in die Eier schießen dürfe, so als ausgleichende Gerechtigkeit. Ich glaube aber, dass ich das dann nicht gemacht habe. Das erschien mir dann doch zu krass. Insgesamt bin ich gerne zur Schule gegangen, auch wenn mir das meine erste Klassenlehrerin irgendwie verleiden wollte. Frau Martin, in Klammern echter Nachname, den Vornamen kenne ich aber nicht. Aber heißen LehrerInnen nicht eh immer Herr oder Frau mit Vornamen? Also Frau Martin, meine Klassenlehrerin in der 1. und 2. Klasse, die hatte sowas von gar keinen Bock auf mich. Keine Ahnung warum, ehrlich. Ich war kein Arschlochkind. Ich war halt nur kein Bayer und wahrscheinlich war das Problem. Wie anfangs erwähnt, hat sie mich ja die gesamten 2 Schuljahre krampfhaft Patrick gerufen, diese blöde Hexe. Ansonsten war sie strenger zu mir als zu den anderen Kindern. Sie hat mich auch nur dann drangenommen, wenn ich der Einzige war, der sich gemeldet hat. Und sie hat oft so getan, als würde sie meine Antwort nicht verstehen, also inhaltlich, weil ich Hochdeutsch gesprochen habe. Irgendwann haben meine Eltern das mitbekommen, also dass mich die Klassenlehrerin gehasst hat, und haben sie zur Rede gestellt. Dann war sie wohl netter, meinte jedenfalls meine Mutter, mit der ich im Vorfeld zu dieser Sendung nochmal über die Jahre 1990 bis 92 gesprochen hatte. Ironischerweise hatte mein Bruder Frau Martin dann auch 4 Jahre später als Klassenlehrerin. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie zu ihm war. Wahrscheinlich hat sie ihn krampfhaft Anton genannt. Obwohl Toni wirklich Toni heißt und es kein Spitzname ist, aber keine Ahnung. Neben Frau Martin war noch etwas seltsam, vor allem in der Anfangszeit. Obwohl, eigentlich immer. Ich musste jeden Morgen zur ersten Stunde das Vaterunser beten. Wirklich wahr. Klar, die Bayern, die diesen Podcast jetzt hören, werden sagen, logisch, wo ist das Problem? Nun, Folgendes finde ich ja höchst problematisch. Da sind 26 Kinder mit gesenkten Köpfen und gesenkten Stimmen, die Worte vor sich hin murmeln, deren Sinn sie überhaupt nicht verstehen. Eine Stimmung wie, ich habe was ausgefressen und werde jetzt bestraft, hängt in der Luft, jeden fucking Morgen. Ich habe Wochen gebraucht, bis ich mir den Text überhaupt merken konnte, weil er so wenig mit meiner Lebensrealität zu tun hatte, wie sonst irgendwas. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. What the fuck? Wir waren 6, 7 Jahre alt und sollten jeden Morgen von irgendeiner Schuld sprechen, die uns irgendeine Fantasiefigur vergeben soll? Geht's noch? Was für ein kranker Scheiß. Das Ende ist noch geiler. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Welche Versuchung? Zu viel Spaß haben? Und welches Böse? Nördlich des Weißwurst-Äquators geboren worden zu sein? Meine Eltern fanden das alles damals ziemlich schräg und haben mir auch immer gesagt, Patrick, du musst da nicht mitmachen. Du kannst auch einfach den Mund halten und abwarten, bis alles vorbei ist. Irgendwann habe ich das dann auch gemacht. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch beim Religionsunterricht oder Reli, wie man früher gesagt hat. In der ersten und zweiten Klasse gab es das damals nicht, also eine Alternative zu Reli. Nein, jedes Kind musste mitmachen, egal ob es nun wie ich, Atheist, oder wie Gülcan und Yasemin Muslima waren, oder wie Paul, der, wenn ich mich nicht täusche, sogar Jude war. Klar, am Anfang war Reli noch so ein bisschen wie katholische Märchenstunde, aber irgendwann wurde es mir dann doch zu abstrus und ich musste dann auch nicht mehr mitmachen, sondern hatte Freistunden und ab der 3. Klasse gab es dann für die paar Aussätzigen unter uns Ethikunterricht. Was eigentlich auch lustig ist, oder? Als ob Ethik eine Alternative zur Religion ist. Was für ein Quatsch. Nee, eigentlich hätte unser Parallelunterricht Geschichten, Märchen, Fabeln und Sagen heißen müssen. Denn nichts anderes war der Religionsunterricht, nur eben mit langweiligeren Geschichten. Aber lassen wir das. Es gibt ja auch Leute, die gläubig sind. Und wirklich, es ist alles cool von meiner Seite aus. Ich meine, ich habe als Teenager auch mal 2 Jahre lang im evangelischen Kirchenchor mitgesungen, weil ich Chormusik damals geil fand. Und es war für alle okay, dass ich mit Religion nichts anfangen kann, was natürlich auch daran liegt, dass die Protestanten im Allgemeinen ein bisschen lockerer und weltoffener drauf sind als im tiefsten Bayern der 90er Jahre, wo man halt erzkatholisch unterwegs ist. Da muss man sich dann schon morgens beim Herrgott für irgendeine Schuld entschuldigen. Und man wird schief angeschaut, wenn man nicht am Sonntagmorgen zur Kirche rennt. Das hat mich natürlich geprägt und die Reaktanz gegenüber sämtlicher Religionen noch gesteigert. Aber lassen wir das Thema. Neben dem normalen Schulunterricht habe ich in der 2. Klasse auch angefangen, beim Schultheater mitzuspielen. Meine erste Rolle war ein stummer Hampelmann, der auch nur in einer Szene gegen Ende aufgetreten ist. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Stück damals hieß. Aber ich war dann auch mal Huibu, das Schlossgespenst, oder, das ist in Bayern eine Starrolle, der Josef beim Krippenspiel. Quasi der bekannteste gehörnte Ehemann der Weltgeschichte. Meinen bedeutendsten Auftritt hatte ich allerdings in der 4. Klasse, als wir beim Schultheater des Kaisers neue Kleider gespielt haben und ich einen der beiden Schurken gegeben habe, die dem Kaiser die unsichtbaren neuen Kleider angedreht haben. Die Schurken hatten diese Dick- und Doof-Dynamik und meine Figur war eindeutig der Doof. Ich hatte also die witzigeren Zeilen und die Lacher des Publikums auf meiner Seite. Eine Droge, wie ich in jungen Jahren feststellen musste.
Thank you.
Was fällt mir noch zum Jahr 1990 ein? Mein Vater hatte sehr schnell nach der Flucht einen neuen Job gefunden und fing an, als Monteur auf Baustellen zu arbeiten für eine Firma, die Garagentore, Trennsysteme, Fenster und Türen verbaute. Unter der Woche habe ich ihn selten zu Gesicht bekommen, denn wenn er abends von der Arbeit kam, war ich meistens schon im Bett und habe geschlafen. Das Familienleben hat sich also auf die Wochenenden beschränkt, wenn wir eigentlich immer unterwegs waren, um die Gegend zu erkunden. Die Schlösser, Volksfeste und Biergärten. Oder die Western City in Dasing. Oder wir sind wahlweise nach München oder Nürnberg gefahren, um die Verwandtschaft mütterlicherseits zu besuchen. Denn die beiden Schwestern meiner Mutter waren mit ihren Familien schon Mitte, Ende der 80er ganz offiziell per Ausreiseantrag in den Westen ausgewandert. Aus diesem Grund wollten meine Eltern im Zuge der Grenzflucht auch nach Bayern, denn da kannten wir ja Leute. Das heißt, in dieser Zeit habe ich auch oft meine Cousinen Nadine, Andrea und Nicole gesehen, so oft wie später nie wieder in meinem Leben. Andrea war bzw. ist genauso alt wie ich, deshalb waren wir auch richtig dicke damals. Heute allerdings habe ich keine Ahnung, was sie macht, wo sie lebt, wie sie lebt. Nicole ist 3-4 Jahre älter und mit ihr verknüpfe ich die New Kids on the Block, die sie damals rauf und runter gehört hat, wenn wir zu Besuch waren. Und Nicole ist auch in Anführungsstrichen schuld daran, dass ich viel zu früh in meinem Leben den Film Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere gesehen habe. Ihr absoluter Lieblingsfilm damals. Ein paar Mal wollte ich ihn mitgucken, wenn er bei ihr im Kinderzimmer lief. Und ich habe nie gecheckt, dass Julia Roberts Richard Gere am Anfang einen Blowjob gibt. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass da gerade was Ungewöhnliches passiert. Naja, und Nadine, meiner ältesten Cousine, die ich glaube so 8 Jahre älter ist als ich, der habe ich meine erste Gitarre zu verdanken. Und dadurch quasi auch den Erfolg bei Frauen. Sie wollte eigentlich Gitarre spielen lernen, hatte aber nicht lange durchgehalten, sodass sie sie dann mir überlassen hatte. 1994/95 war das, glaube ich. Nadines Gitarre habe ich übrigens zu meinem 40. Geburtstag rituell verbrannt. A, weil ich sowas schon immer mal machen wollte und B, weil die Mechanik unrettbar beschädigt war. Man konnte die Gitarre am Ende nicht mehr stimmen. Oh, da fällt mir gerade ein, meine zweite Gitarre, die bis heute überlebt hat, die habe ich von meiner anderen Cousine Nicole bekommen. Im Prinzip war es die gleiche Geschichte. Nicole wollte die Gitarre lernen, hat aufgegeben und mir ihre Gitarre überlassen. Apropos Musik. Mein erstes Konzerterlebnis, das fand im Jahr 1990 statt. Für mich war es die tollste Sache, die ich damals mit meinen 7 Jahren jemals erlebt habe. Für meinen Vater, der mich begleiten musste, war es die Hölle. Denn er musste mit mir zu David Hasselhoff. Und was soll ich sagen? Ich war schon im Vorfeld so aufgeregt. Ich hatte Bauchschmerzen und konnte die letzten Nächte davor kaum schlafen. Und dann war er endlich da, der große Tag, der 19. April 1990. David fucking Hasselhoff auf Freedom Tour im Münchner Olympiastadion. Der Vorhang hebt sich, ein Motor rollt auf und da kommt doch tatsächlich Kit auf die Bühne gefahren. Kit aus Knight Rider, das tollste Auto der Welt. David Hasselhoff steigt aus, alle kreischen und mir laufen die Tränen, weil das alles viel zu schön ist. Ich habe hier gerade die Setlist von damals aus dem Internet gefischt. Lonely is the night. Je t'aime means I love you. Flying on the wings of tenderness. I wanna move to the beat of your heart. Und als letztes Lied, als Höhepunkt natürlich, die Wendehymne Looking for Freedom. So, und während ich diese Zeilen hier schreibe, laufen all diese Lieder im Hintergrund und ich verstehe den Schmerz, den mein Vater damals empfunden haben muss. Denn David Hasselhoff hat ja eigentlich die übelste Schlagermusik gemacht. Hitparadenmusik, Andrea Bergmusik, nur eben auf Englisch. Richtig schlimm. Aber ich fand es natürlich geil, so als 7-Jähriger. Und mein Vater hat sich ja auch ein bisschen gefreut, weil ich so viel Spaß auf dem Konzert hatte. Als wir danach wieder zu Hause waren und mich meine Eltern ins Bett gebracht haben, muss ich dann wohl so sinngemäß gesagt haben, Mama, Papa, das war so schön. Ich bin das glücklichste Kind auf der ganzen weiten Welt. Und ich verspreche hoch und heilig, dass ich ab jetzt immer lieb bin. Danke, 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 dass ich auf dieses tolle Konzert durfte. Jedenfalls hat mir das meine Mutter so erzählt. Ich habe dieses dunkle Kapitel ganz weit hinten im Gedächtnis vergraben. David Hasselhoff. Gut, immerhin war mein zweites Konzert dann bei den Ärzten. Da wiederum kann man ja nicht meckern, oder? Während ich also in den Wochen und Monaten nach dem David Hasselhoff-Konzert die ganze Zeit lieb war, hatten wir auch ständig Besuch aus Gardelegen. Mein Patenonkel Jörg mit seiner damaligen Frau Heike war ein paar Mal da, Onkel Reno und Tante Marion waren da, der DJ-Onkel Jochen und Tante Conny waren da oder Opa Ackermann auf Enkelbesuch. Es gibt davon sogar noch ein Foto, wie wir zu dritt vor dem Auto stehen auf dem Weg zum Bodensee, mein Opa, meine Mutter und ich. Meine Mutter hat ein Eis in der Hand, ich posiere ganz cool und mein Opa hat Leukämie. Es wird die letzte Reise und der letzte Besuch sein, bevor er im Juni 1991 stirbt. Aber dazu komme ich gleich noch einmal. Opa Stella und der Rest der Verwandtschaft von der Vaterseite lässt sich in all der Zeit natürlich nicht blicken. Die menschliche Enttäuschung nach der ganzen Grenzflucht, wir geben euch eure Sachen nicht wieder, selbst wenn Patrick und Toni auf Plastikstühlen schlafen müssen, Sache, sitzt einfach zu tief. Aber mit denen, die kommen, haben wir eine super Zeit. Vor allem im Sommer, denn es scheint pausenlos die Sonne und die Fußball-WM in Italien läuft im Fernsehen. Es ist das erste Turnier, das ich ganz bewusst miterlebe. Ich versenke mein ganzes Taschengeld und sämtliche Ersparnisse meiner Eltern in Klebebildchen, denn ich habe den großen Wunsch, mein Panini-Heft komplett voll zu bekommen. Am Ende schaffe ich es zu 90-95% und verfolge jedes wichtige Spiel gebannt vor dem Fernseher mit. Im Finale passiert dann der Super-GAU. Die Bude ist voll, die Freunde meiner Eltern aus Gardelegen sind da, es wird geraucht und getrunken, also ich natürlich nicht. Aber ich bin mega aufgekratzt. Deutschland gegen Argentinien, die beste Mannschaft des Turniers gegen die härteste Mannschaft des Turniers. Die erste Halbzeit ist ein Abnutzungskampf, der mich zusehends ermüdet. In der Pause nicke ich langsam weg, den Kopf auf dem Schoß meiner Mutter, die mir durch die Haare streichelt. Ich meine, wie soll man da auch wach bleiben, oder? Dann ein Schrei. Ich schrecke hoch, alle um mich herum rasten aus, liegen sich in den Armen. Ich schaue auf den Fernseher. 85 Minuten sind rum und da steht tatsächlich Argentinien 0, Deutschland 1. Andi Brehme, Fußballgott, Ruhe in Frieden, hat gerade den wichtigsten Elfmeter seines Lebens reingemacht. Links unten, knapp an der ausgestreckten Hand von Sergio Goycochea vorbei. Und ich hab's verpasst. Ich schwöre mir noch in diesem Moment, das passiert mir nie wieder. Und tatsächlich, bis heute habe ich kein Deutschlandtor mehr bei einem großen Fußballturnier verpasst. Egal, ob ich Bier holen, pinkeln oder rumknutschen war. Wenn ich nicht auf den Bildschirm geschaut habe, ist auch kein Tor gefallen. Wirklich wahr. Nun ja, das waren die Erinnerungen an 1990, die ich so zusammentragen konnte. In diesem Jahr war das Geld knapp, weshalb wir keinen großen Urlaub gemacht haben. In den Sommern danach sind wir dann aber immer nach Italien gefahren. ...1991 war in etwa wie 1990. Nur dass ich im April ein Jahr älter wurde, nämlich 8. Und mich immer mehr an das Leben in Bayern gewöhnte. Die Stubenhocker-Phase sollte in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen, wobei es aber eher Phasen waren, denn in die Schule ging ich weiterhin gerne. Und die Freundschaften zu Paul, Ümit, Michi und Thomas II wuchsen und gediehen. Wir waren weiterhin ständig am Wochenende unterwegs und meine Cousinen habe ich ebenso ständig gesehen. Und doch wurde es mir wohl immer wieder mal zu viel, sodass ich die Phasen großer Aktivität mit ausgeprägten Phasen des Rückzugs kontern musste. So jedenfalls ist es in meiner Erinnerung abgespeichert. Aber wir wissen ja alle, falsche Erinnerungen formen sich häufiger, als man denkt. Was habe ich neulich gelesen? Erinnerungen sind wie Geschichten, die nicht niedergeschrieben, sondern nur mündlich überliefert werden. Und jedes Mal, wenn diese Geschichten nacherzählt werden, ändern sie sich. Da ist schon was dran, oder? Und doch erinnere ich mich noch ganz, ganz lebhaft an die Diskussion mit meinen Eltern, den Verhandlungen, wie lange ich denn nun raus muss, bevor ich endlich wieder rein darf. Wie ich wie Falschgeld durch die Nachbarschaft gestreunt bin, immer mit einem Auge auf der Armbanduhr die Minuten gezählt. Wie ich geklingelt habe, bevor die Zeit abgelaufen ist, weil ich es draußen nicht mehr ausgehalten habe und wie der Türsummer dann stumm blieb und ich Rotz und Wasser geheult habe. Was man aber auch nicht vergessen darf, als ich damals 8 Jahre alt war, waren meine Eltern 29. Sie lebten das zweite Jahr in einem fremden Land, hatten 2 Kinder, die 8 und 4 waren, von denen das eine nicht rein und das andere nicht raus wollte. Toni und ich waren nämlich auch in dieser Hinsicht wie Licht und Schatten. Natürlich hat sich diese Stubenhocker-Sache damals überhaupt nicht aufgelöst. Ich hatte keine Worte, um zu erklären, warum ich nicht raus wollte, und meine Eltern hatten keine Worte, um herauszufinden, warum ich nicht raus wollte. Schwieriges Thema. Vielleicht was anderes, wobei locker flockiger wird's in diesem Jahr nicht, denn eigentlich sind mir nur 2 große Ereignisse von damals in Erinnerung geblieben. Beide haben mit dem Tod zu tun. Also, im Juni stirbt Opa Ackermann. Das ist der Vater meiner Mutter. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so explizit erwähnt hatte. Nun ja, er wurde nur 66 Jahre alt. Nach dem Tod meiner Oma Stella im Oktober 84 ist es das zweite Mal, dass einer der Großeltern stirbt. Doch weil ich damals bei der Oma gerade mal 1,5 Jahre alt war und keine bewussten Erinnerungen an die Zeit habe, ist es also in Wirklichkeit das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit dem Tod auseinandersetzen muss. Dass ich irgendwie begreifen muss, dass ich meinen Opa nie wiedersehen werde. Dass er einfach weg ist. Für immer. Und wir beide konnten uns nicht einmal voneinander verabschieden, mein Opa und ich. Ich war also todtraurig und ich sehe mich noch auf dem Bett liegen, zusammengerollt wie ein Embryo, bitterlich weinend, und meine Eltern versuchen mich zu trösten, dabei laufen bei beiden selbst die Tränen. Was für eine Scheiße. Er hieß Gerhard Ackermann. In meiner Erinnerung war er ein Baum von einem Mann. Er hatte immer schlohweißes Haar und eine Zigarette in der Hand, selbst als er nach der Krebsdiagnose besser aufgehört hätte. Im Zweiten Weltkrieg hatte er als Matrose auf der Tirpitz gedient. Das war das Schwesternschiff der Bismarck und sie gilt bis heute als das größte jemals in Europa fertiggestellte Schlachtschiff. Die Tirpitz ist Ende 1944 nach einem Angriff der Royal Air Force gekentert. Ob mein Opa danach in Kriegsgefangenschaft war, weiß ich nicht mehr. Nach dem Krieg hat Gerhard mal dies, mal das gemacht und ist dann irgendwann als Arbeiter im Asbestzementwerk Gardelegen gelandet. Damals hat man auch AZW zum Asbestzementwerk gesagt, denn in der DDR liebte man ja Abkürzungen über alles. Die Arbeit mit dem Asbest hat ihn dann krank gemacht. Er bekam Leukämie und wurde Frührentner. Gerhard war ein Lebemensch. Er rauchte und trank, nun wie ein Matrose eben. Er konnte der netteste, lustigste, mitreißendste Mann sein, aber wenn er zu viel getrunken hatte, auch aufbrausend, gemein, gewalttätig. Wie jeder Mensch war er eine ganz eigene Mischung aus Licht und Schatten. Gerhard hat mit Elisabeth, in Klammern Oma Ackermann, die einzige, die aktuell noch lebt, 5 Kinder gezeugt, von denen 4 das Kindesalter überlebt haben. Meine Mutter ist die jüngste Tochter. Sie ist quasi der Harald in ihrer Familie. Das ungeplante Nachzüglerkind, um das sich dann die Geschwister kümmern mussten, weil die Eltern keine Zeit und keinen Kopf dafür hatten. Jedenfalls habe ich mir das alles so aus den vielen Erzählungen über damals zusammengereimt. Die größte und in meinen Augen lustigste Leistung meines Opas ist übrigens, dass er meiner Mutter den besten Zweitnamen der Welt verpasst hat, ohne es mit meiner Oma vorher abgesprochen zu haben. Weil er damals nach der Geburt nämlich alleine zum Standesamt gegangen ist, um dort die Geburtsurkunde ausfüllen zu lassen, hat er dem Standesbeamten einfach den Zweitnamen Wilma ins Dokument notiert, weil er den Namen Wilma einfach schön fand. Deshalb heißt meine Mutter auch Birgit Wilma Steller, geborene Ackermann. Sie ist die einzige aus meiner Familie, die einen Zweitnamen hat und dann auch noch so einen coolen. Ich bin neidisch, wirklich. Angeblich hat meine Oma die Wilma-Geschichte erst sehr viel später erfahren und war not amused. Naja, Wie gesagt, ich fand das alles sehr traurig damals, als mein Opa gestorben ist, denn ich mochte meinen Opa sehr. Als ich noch im Kindergarten war, bin ich, wenn ich nicht ausgebüxt bin, immer nachmittags bei Opa und Oma Ackermann vorbei, um mich für den Rückweg nach Hause mit einem Glas Zuckerwasser und einem Stück Kuchen oder so zu stärken. Die Hochparterre-Wohnung meiner Großeltern lag ja idealerweise in Sichtweite des Kindergartens. Und wie es sich für diese Generation gehörte, war das Küchenfenster zur Straße immer offen. Und wenn die Kindergartenzeit um war, saß mein Opa am Fenster und rauchte, die Unterarme auf einem Kissen auf der Fensterbank gestützt und wartete mit einem breiten Grinsen auf mich, damit ich ihm vom Tage erzählte. All das ist natürlich nur bis zum Herbst 1989 passiert. Danach waren wir ja in Eichach und das bedeutete immer, sich 6 Stunden ins Auto zu setzen, um die Großeltern in Gardelegen zu besuchen. Und das bedeutete auch, keine Großeltern vor Ort in Bayern zu haben. Ganz ehrlich, damals war mir das nicht so bewusst, aber mit dem heutigen Blick auf die Vergangenheit war das eindeutig zu wenig Großelternzeit ab dem 7. Lebensjahr. Und vor allem viel zu wenig Zeit mit Opa Ackermann und Oma Stella, die ja beide viel zu früh verstorben sind. Denn sie waren jeweils die coolen Großeltern. Gerhard Ackermann und Brunhilde Stella waren die großen Geschichtenerzähler, die durchgeknallten Menschenfänger, mit denen es nie langweilig wurde. Und wenn ich heute höre, das hast du von deinem Opa Ackermann oder dies hast du von Oma Stella, dann macht mich das stolz, aber auch unendlich traurig. Denn so richtig, richtig, richtig habe ich beide nie kennengelernt. So, das war das eine große Ereignis, das das Jahr 1991 rückblickend geprägt hat. Die andere Sache war, dass ich mal wieder beinahe ertrunken wäre. Chronologisch gesehen mein 3. Beinahe-Tod und gleichzeitig der letzte, über den ich noch nichts in diesem Podcast erzählt hatte. Wir erinnern uns. In der allerersten Folge, das Jahr meines Lebens, hatte ich Chrissy erzählt, dass ich 5-mal in meinem Leben dem Tod quasi von der Schippe gesprungen bin. Das erste Mal im Sommer 1988, als ich beinahe im Swimmingpool meines Patenonkels Jörg ertrunken wäre, weil ich allein ins Wasser geschlichen bin, während die Erwachsenen um den Grill herumstanden. Ich war damals 5 Jahre alt, konnte noch nicht schwimmen und hielt es für eine Spitzenidee, mich an einer aufblasbaren Palme festzuklammern, während ich still und heimlich in den 2 Meter tiefen Schwimmbereich treibe. Natürlich verließ mich relativ schnell die Kraft und ich ging unter, ohne weiterhin auch nur ein Wort zu sagen. Mir fällt gerade auf, von diesem beinahe Ertrinken hatte ich bisher auch noch nicht erzählt, oder? Okay, dann jetzt. Ich gehe da also unter und nur durch einen Zufall schaut mein Patenonkel Jörg gerade zum Pool und sieht noch meinen Schopf im Wasser verschwinden. Also lässt er die Grillzange fallen, hechtet ins Wasser, umklammert meinen kleinen Körper und zieht mich wie Superman aus dem Wasser. Meine Eltern, die anderen Erwachsenen, alle sind in Panik. Zum Glück hatte ich nur ein bisschen Wasser geschluckt und war auch noch bei Bewusstsein. Ich meine, in meiner Erinnerung ging das alles super schnell damals. So, oh, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen schwimmen, reinspringen, festhalten, ich habe keine Kraft mehr, untergehen, blub, 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 huch, ein Arm, der mich packt, ich werde aus dem Wasser katapultiert, gerettet, puh. Nun ja, ein Jahr später, nur Tage vor dem Mauerfall, bin ich ja dann im Keller in der damaligen Pension, in der wir nach der Grenzflucht untergebracht waren, in einen offenen Abwasserschacht gefallen. Das hatte ich ja in der allerersten Folge erzählt. Und dann kam das Jahr 1991 und ich war 8 und konnte immer noch nicht so wirklich gut schwimmen, was mich beinahe zum 3. Mal das Leben gekostet hätte. Wir haben damals einen Familienausflug zu irgendeinem Indoor-Erlebnisbad gemacht. Ich habe nochmal recherchiert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das Ding hieß. Ich weiß nur, es war groß, hatte viele Rutschen, verschiedene Becken und so. So ein bisschen wie das Tropical Island in Brandenburg. Nur halt Anfang der 90er. Und es war auch nicht direkt um die Ecke, also von Eichach aus gesehen. Wir mussten schon so 2-3 Stunden mit dem Auto fahren. Deshalb kann das irgendwo in Bayern, Baden-Württemberg, vielleicht sogar in Österreich gewesen sein. Naja, auf jeden Fall sind wir dahin und da gab es so eine riesige Rutsche, die sich durch die gesamte Anlage zog. Die war auch mehrere Meter breit und man rutschte da nicht einfach nur so mit den Füßen voran entlang, sondern man setzte sich in so einen großen, aufblasbaren Reifen und sauste dann durch die Bahn. Ich weiß noch, wie ich unbedingt alleine rutschen wollte, also nahm mein Vater meinen Bruder auf den Schoß, der ja damals 4 Jahre alt war, und setzte sich in einen Reifen, während ich mir einen eigenen schnappte. Das Problem war, dass meiner ein bisschen zu groß war, weshalb ich die gesamte Zeit Gefahr lief, mit dem Hintern durchs Loch zu plumpsen quasi. Also hielt ich mich krampfhaft an dem Reifen fest und sagte wieder mal nix. Und obwohl der Deal ist, dass ich gemeinsam mit meinem Vater und Toni herunterrutsche, verlieren wir uns dann doch ganz schnell aus den Augen, weil die beiden natürlich viel schwerer sind als ich und entsprechend mehr Fahrt aufnehmen. Ich bin damals sogar so lahmarschig, dass von hinten die nächsten Leute in mich reinknallen und mich vor sich herschieben. Das Ende der Rutsche mündet dann in einem großen Schwimmerbecken und durch die Wucht der anderen hinter mir werde ich quasi in das Becken hineinkatapultiert und verliere den Halt und rutsche durch den Reifen ins Wasser, das zu tief ist, um darin zu stehen. Ich tauche also unter, strample mich wieder an die Wasseroberfläche, ringe nach Luft, da kommt der nächste Reifen angeschossen, trifft mich am Kopf und drückt mich wieder unter Wasser. Ich werde panisch, kämpfe mich erneut an die Oberfläche, schreie zaghaft um Hilfe, aber niemand hört mich. Wo ist Papa? Wo ist Mama? Ich spucke Wasser, da, der nächste Reifen, wieder werde ich untergetaucht, ich schlucke mehr Wasser, verliere langsam aber sicher die Kraft, schaffe es nicht mehr richtig nach oben und fuchtle nur noch mit den Armen an der Wasseroberfläche herum, bis mich plötzlich, endlich, eine Hand packt und mich aus dem Wasser zieht. Es ist ein fremder Mann, der gerade die Rutsche runtergekommen und als letztes auf mich raufgefallen war. Er bringt mich zum Beckenrand, ich japse wie ein halbertrunkener Hund und dann tauchen tatsächlich endlich meine Eltern auf und wieder einmal herrscht die helle Aufregung, weil ich beinahe ertrunken wäre. Im Anschluss an das Erlebnis sind wir dann regelmäßig schwimmen gegangen und mein Vater hat ganz viel mit mir geübt. 3-mal beinahe ertrinken war dann doch 3-mal zu viel. Und im nächsten Sommer, also 1992, als wir Urlaub in Italien machen, weit im Süden, in Gargano, Region Apulien, auf dem Stiefelsporn quasi, da kann ich dann endlich so gut schwimmen, dass ich wie ein junger Fisch ständig vom Rand in den Hotelpool hechte oder mich in die Wellen der Adria stürze. Im Hintergrund schnarrt I want to break free von Queen aus den Stereoboxen und ich tänzle aufreizend wie Freddie Mercury herum. Ja, 1992, 2 Jahre nach dem David Hasselhoff-Fauxpas, hatte ich endlich einen guten Musikgeschmack. Und es gibt noch ein altes VHS-Band im Familienarchiv als Beweis. Ein knaller Video, wirklich. Danach hatte ich mein Leben erstmal lange Zeit im Griff. Ich bin keine unnötigen Risiken eingegangen und habe mich immer benommen. Bis ich mir im Jahr 2003 bei einem Go-Kart-Rennen ja beinahe das Genick gebrochen hätte. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Naja, und dann war wieder lange nichts, bis ich im Mai 2018 fast auf Bali ertrunken wäre. Beinahe Tod Nummer 5. Seitdem ist es wieder ruhig und ich hoffe, das war's dann jetzt auch wirklich. Sex und Leichen. Im Jahre 1992 sollte ich mit beidem quasi gleichzeitig konfrontiert werden. Und da ich damals lediglich 9 Jahre alt war, passierte das natürlich viel zu früh in meinem Leben. Und ich kann nur mutmaßen, welche Auswirkungen jenes Ereignis auf mein restliches Leben hatte. Ich meine, ich mag Horrorfilme und schaue hin und wieder Pornos. Aber damals? Damals war ich einfach nur neugierig und am Ende verwirrt. Okay, ich will nicht länger um den heißen Brei herumreden, denn die folgende Geschichte kennt so gut wie niemand. Und ich meine wirklich niemand, niemand. Also, es ist ein Nachmittag im Frühling oder Sommer. Ich habe mich mit Paul, Viktor und Arthur getroffen, um Fußball zu spielen. Die 3 haben zusammen in einer Siedlung gewohnt, in einem anderen Teil von Eichach. Irgendwann wird uns langweilig und Viktor schlägt vor, dass wir doch zu ihm gehen könnten, denn er hat sturmfrei. Beide Eltern sind arbeiten und Geschwister hat er ja auch nicht. Dafür hat er aber einen Tag zuvor eine höchst interessante Entdeckung gemacht. Viktor hat die versteckte Videosammlung seiner Eltern gefunden. Und bisher hatte er nur die Chance gehabt, mal kurz in ein Video reinzuschauen. Und er will uns nicht verraten, was er da gesehen hat. Nur, dass es ziemlich krasser Scheiß war. Paul, Arthur und ich sind neugierig. Na klar, ziemlich krasser Scheiß. Das konnte damals alles bedeuten. Wir haben wahrscheinlich sämtliche Geschwindigkeitsrekorde gebrochen. So schnell sind wir zu Viktor. Dann im Wohnzimmer zur Schrankwand. Viktor präsentiert einen Schlüssel, den er aus dem Arbeitszimmer seines Vaters geholt hat. Und er schließt eine Schublade auf, die voller VHS-Kassetten ist. Sie sind nur durchnummeriert und haben keine Titel. Mysteriös. Viktor schnappt sich Video Nummer 4 und meint, dass es das Video sei, in das er gestern mal ganz kurz reingeschaut hatte. Das Video mit dem krassen Scheiß. Mehr sagt er nicht und er schiebt die VHS-Kassette in den Videorekorder. Die Stimmung unter uns ist ehrfurchtsvoll, heilig fast schon. Das ist alles so verboten und ultraspannend. Was ich dann sehe, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Eine nackte Frau. Okay, das vielleicht, aber nicht, dass sie auf einem Seziertisch liegt. Linke Brust, rechte Brust, jo, beide sind da. Aber der Bildausschnitt ist so gewählt, dass er unterm Kinn und über dem Bauchnabel endet. Wir sehen also nur den Torso. Ich bin verwirrt, Paul und Arthur auch. Dann erscheinen plötzlich zwei behandschuhte Hände mit einem Skalpell im Bild. Und eine Stimme aus dem Off erklärt ganz ruhig, dass man bei einer Autopsie zuerst einen V-förmigen Schnitt oberhalb des Brustbeins setzt und dann mittig von der Spitze des Vs bis runter zum Bauchnabel einen langen, geraden Schnitt macht, um den Oberkörper zu öffnen. Denn dann kann man die Hautlappen wie Flügel nach links und rechts klappen und das Brustbein sowie die angrenzenden Rippen mithilfe einer elektrischen Handsäge entfernen. Nur so gelange man an die inneren Organe der Verstorbenen. Und genau das machen dann diese beiden körperlosen Hände. Sie öffnen den Oberkörper. Ich so zu Viktor, what the fuck, Alter? Beziehungsweise was man halt damals so als Neunjähriger gesagt hat, um seinen Ekel auszudrücken. Viktor, dieser kleine Freak, grinst nur und antwortet, das wollte ich euch zeigen. Krass, oder? Das ist ein Lehrvideo von meinem Vater. Er ist doch Onkologe. Ich habe keine Ahnung, wovon Viktor da spricht. Was zur Hölle ist ein Onkologe? Krebsarzt, erklärt er lapidar. Mhm. Bis zu diesem Moment hatte ich keine Ahnung, was Viktors Vater vom Beruf war. Ich kannte sowieso keine Berufe von irgendwelchen Eltern, weil es mich nicht interessiert hat. Ich konnte wahrscheinlich nicht einmal erklären, was meine eigenen Eltern so den lieben langen Tag arbeiteten. Nun gut, Paul meint, dass er gleich kotzen muss, wenn wir uns diesen Scheiß länger anschauen und Arthur drückt auf die Stopptaste und holt das Video raus. Viktor entschuldigt sich und schlägt vor, dass wir ja die anderen Videos durchschauen könnten. Wer weiß, was wir da finden. Paul, Arthur und ich sind skeptisch. Nicht, dass da noch weitere kranke Leichenvideos auf uns warten, aber wir lassen uns breitschlagen. Also legt Viktor das nächste Video ein. Wieder sehen wir Brüste, aber dieses Mal die einer lebendigen Frau. Die Frau trägt Reizwäsche, die aber nichts Wesentliches verdeckt, denn sie trägt, wie mir sofort auffällt, ziemlich viele Haare zwischen den Beinen und obenrum so eine typische 80er-Jahre-Dauerwelle. Sie knutscht mit einem Mann herum, der, so klischeehaft war es leider wirklich, Vokuhila und Oberlippenbart trägt. Im Gegensatz zu ihr ist er komplett nackt und präsentiert ihr seinen Ständer, den sie wiederum ganz energisch mit der rechten Hand rubbelt. So jedenfalls hätte es wohl mein 9-jähriges Ich damals beschrieben. Keiner von uns Vieren sagt irgendwas. Wir starren abwechselnd gebannt auf den Fernseher oder zu uns. Viktor, dieser kleine Freak, hatte doch tatsächlich zu einem Porno gegriffen. Später, nachdem wir uns das Ding bestimmt eine Stunde lang angeschaut haben, kommt heraus, dass es für uns alle der erste Porno unseres Lebens war. Krass, oder? Und es ist wirklich so, als würden wir einen normalen Film schauen, setzen wir uns auf Sessel und Sofa und schauen uns den Porno bis zum Abspann an, ohne vorzuspulen, ohne zu reden. Nur einmal löst sich die Anspannung, als Paul aufsteht, um aufs Klo zu gehen. Wir lachen dreckig, während Paul protestiert, dass er wirklich nur pinkeln muss. Ich meine, er ist damals 9, so alt wie ich. Natürlich muss er nur pinkeln. Und ich muss eigentlich auch aufs Klo, traue mich aber nicht aufzustehen, da die anderen sonst mein Mini-Zelt in der Hose sehen könnten. Und dann lachen. Oh Gott. Wobei, den anderen ging's doch damals genauso. Wir saßen da alle 4 ganz verkrampft herum. peinlichst darauf bedacht, unseren Schritt verdeckt zu halten. Und ich glaube, das war auch der eigentliche Grund, warum wir uns das Video ganz angesehen haben. Denn die Fernbedienung lag einfach nicht in Griffweite. Naja, ich erinnere mich an eine Mischung aus Herzklopfen, weil mir natürlich klar war, dass wir da gerade etwas Ultraverbotenes machen, und Verwirrtheit. Das ist also Sex. Das ist das, was die Leute Bumsen, Vögeln, Ficken nennen. Auf dem Schulhof hatte ich diese Begriffe ja schon gelernt, glaube ich jedenfalls. Faszinierend, dieses Sex-Ding, denke ich. Und auch eklig. Die Körperflüssigkeiten, die Nahaufnahmen vom rein, raus, das war schon krass damals. Und dann bewegte sich bei mir auch noch was, also da unten. Ohne, dass ich das forciert habe. Denn mit 9 ist man ja aus dem ich bin ein Kleinkind und spiele mir aus Langeweile am Pillermann herum Alter schon längst wieder raus. Als der Porno vorbei ist, beschließen wir wieder rauszugehen und Fußball zu spielen. Gott sei Dank. Denn so konnten wir auch endlich über das Geschehene reden, beziehungsweise Witze machen, Sprüche klopfen, alles ins Lächerliche ziehen, was man halt so in dem Alter macht. Von dem Autopsievideo habe ich danach noch hin und wieder geträumt. Die Pornobilder sind mir dagegen eher tagsüber immer wieder mal in den Sinn gekommen. Meistens ungewollt natürlich. Bis sich all diese Eindrücke von diesem einen Nachmittag bei Viktor verwachsen haben. Apropos Gott sei Dank verwachsen. In der Fußballsaison 1992-93, krasser Themenwechsel, oder? War ich glühender Bayern-München-Fan. Vielleicht auch schon vorher infiziert von meinen Klassenkameraden, für die es nur Bayern München oder 1860 München als richtige Fußballvereine gab. Auf jeden Fall aber war ich Fan von diesem Drecksverein in der Saison 92-93. Denn im Mai 93 wurde Werder Bremen mit einem Punkt Vorsprung Meister vor den Bayern. Und ich erinnere mich daran, wie ich das damals draußen vor dem Haus übers Radio gehört habe. Das Auto steht vor der Garage, das Autoradio voll aufgedreht. Ich kicke geistesabwesend den Fußball gegen den Gartenzaun, habe aber nur Ohren für die Konferenz. Bayern muss gewinnen und Bremen darf maximal unentschieden spielen. Und dann passiert am Ende genau das Gegenteil. Bayern spielt 3-3 gegen Schalke und Bremen 3-0 in Stuttgart. Werder ist Meister und beim kleinen Patrick fließen Tränen. Er ist untröstlich, die Welt ist kacke, denkt er. Das kann man sich ja als Bayern-Fan heute nicht mehr vorstellen, aber Anfang der 90er war die Bundesliga noch spannend. Da wurden abwechselnd Kaiserslautern, Bremen, Stuttgart und Dortmund Meister und manchmal eben Bayern. Es war spannend bis zum Schluss. Heute werden bei diesem Drecksverein ja schon Trainer entlassen, wenn sie nur Meister werden. Deshalb mag niemand Bayern München und niemand mag Bayern-Fans. Das heißt, Anfang der 90er war ich Teil einer Gruppe Menschen, die niemand mochte. Ein äußerst dunkles Kapitel in meiner Geschichte. Mehr fällt mir nicht mehr zum Jahr 1992 ein. Bis auf die, in Anführungsstriche, Highlights, Porno und Bayern München, war das Leben der ganz normale Alltagswahnsinn. Schule, Theater, Freunde, Ausflüge, Cousinen, Computerspielen, Lesen, Geschichten erfinden, versuchen Comics zu zeichnen. So eine Mischung aus allem. Im nächsten Jahr, 1993, ziehen wir dann um. Von der Oskar-von-Miller-Straße in die Lilienstraße um die Ecke. Nah ans Gefängnis ran quasi. Dort lerne ich dann auch Florian kennen, der mich zum Handball mitschleppt und meine kurze Handballkarriere beginnt. Über all das ist aber schon eine Folge erschienen. Und falls ihr sie noch nicht gehört habt, habt ihr gleich Zeit, denn ich komme so langsam zum Schluss. Ihr kennt ja den Drill. Die drei Fragen am Ende. Frage Nummer 1. Was habe ich Anfang der 90er gelernt? Antwort Nummer 1. Sämtliche Dialoge des Zeichentrickfilm-Klassikers He-Man und das Geheimnis des Zauberschwertes aus dem Jahre 1991. Darin lernt He-Man seine verschollene Zwillingsschwester She-Ra kennen und beide müssen Eternia vor Skeletor retten. Classic He-Man-Stuff eben. Und ich habe das damals als Kind geliebt. He-Man. Ich hatte ja eine He-Man-Figur, mit der ich so viel gespielt habe, dass Teile abgebrochen sind, die mein Vater immer wieder mühsam festkleben musste. Und der Film erst. 76 Minuten Erzählkunst auf höchstem Niveau. Ich erinnere mich noch, wie ich ihn die ersten 10 Male gesehen habe. Das war an einem Wochenende. Genau. 10-mal ein Wochenende. Wir hatten damals ganz viel Besuch in der Wohnung. Ich glaube, es war der 30. Geburtstag meiner Mutter. Also muss es Sommer 92 gewesen sein. Und meine Eltern hatten vorher ein paar VHS-Videos aus der Videothek ausgeliehen, damit wir Kinder beschäftigt sind und nicht die ganze Zeit den Erwachsenen zwischen den Füßen herumstehen. Die wollten ja schließlich auch feiern und uns nicht die ganze Zeit bespaßen müssen. So wie das heute üblich ist. Ich meine, wer keine Kinder hat und auf solchen Feiern ist, der kennt den Schmerz, dass das Kind immer wichtiger ist als das spannende Gespräch, das man gerade mit dem Erziehungsberechtigten des Kindes führt. Naja, auf jeden Fall war He-Man und das Geheimnis des Zauberschwertes der erste gute Film, den ich mehrmals gesehen habe. Und ich habe ihn sofort verstanden, anders als Pretty Woman zum Beispiel. Zweite Frage, was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Easy peasy und die gleiche Antwort, die ich in einer anderen Folge aus der Bayernzeit schon mal gegeben habe. Die Bayernzeit im Allgemeinen. Das ist einfach nicht meine Hut. Ich fühle mich nördlich des sogenannten Weißwurst-Äquators einfach wohler. Dritte und letzte Frage, wie würde ich die Jahre 1990, 91 und 92 mit einem Wort beschreiben? Schwierig. Sagen wir Oberster. Ja, Oberster. Die frühen 90er in Bayern haben sich wie ein Gemisch aus überreifen Käseresten angefühlt, deren strenger Geschmack mit viel Gewürzen und Butter überdeckt wird. Poetisch, oder? So, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Auslosung des nächsten Jahres. So wie immer. Dum, 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 dum. Dose, Zettel, Knister, Knister. Beim nächsten Mal geht es um das Jahr 2002. Okay, 2002. Abitur, Abschlussball, Zivildienst. Und ich komme mit einem tollen, blonden Mädchen zusammen, das Fanny heißt. Moment, bitte was? Meine ich jetzt die gleiche Fanny oder eine andere Fanny? Und warum wird die nächste Folge den Titel Die große Lebenslüge tragen? Was zur Hölle habe ich denn nun schon wieder angestellt? All diese Fragen werde ich in der nächsten Folge beantworten. Und ich befürchte, es wird eine Folge in Spielfilmlänge, ein bisschen so wie diese. Aber mal sehen, vielleicht orientiere ich mich dieses Mal ja am knappen, prägnanten Stil Franz Kafkas. Geld würde ich aber darauf nicht verwetten. Okay, ich bedanke mich auch dieses Mal fürs Zuhören, dranbleiben und wieder einschalten und hoffe, dass wir uns zur nächsten Episode hören, wenn es knapp und prägnant heißt.
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Das ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
Das Jahr meines Lebens, so heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt.
Denn wie ich schon im Intro erzählt habe, nehme ich die Folge heute allein auf.
Und ich weiß, dass ich total Spaß hatte mit dem ersten Videodreh.
Typisch Teenager eben, einmal gebumst und schon halte ich mich für Osho.
2020, 2021, dann sind wir fertig. Noch ein Jahr machen wir nicht.
Doch. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. meines Lebens, schalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalala. Dies ist das Jahr meines Lebens.